Vor vielen Jahren, da saß ein Mönch, ein Augustinermönch, mal wieder bei seinem Friseur Peter auf dem Friseurstuhl und er ließ sich die Haare schneiden. Und wie das so beim Friseur ist, man kommt so schnell in Smalltalk rein, so übers Wetter, dann vielleicht auch mal so ein bisschen über die Politik, was da gerade so los ist. Aber die zwei haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis gepflegt. Und deshalb wurde es dann doch auch ein bisschen tiefer. Und dieser Friseur Peter dachte sich, ach, hier mit diesem Mönch, der hier vor mir sitzt, ich tue mich so schwer beim Beten. Und Peter hat angefangen, mit diesem Mönch darüber zu sprechen, ich tue mich so schwer beim Beten und ich weiß einfach nicht, wie kann ich eigentlich richtig beten, wie geht das, ich weiß es einfach nicht. Aber die Zeit war zu kurz, die Frisur saß, die Frisur war fertig und die kam gar nicht mehr so richtig ins Gespräch darüber. Und so ist dieser Mönch wieder zurück in sein Kloster. Aber dann ein paar Tage später lag plötzlich vor der Tür vor diesem Friseursalon ein Brief. Und auf diesem Brief stand, wie man beten soll. An Peter, meinen Barbier. Und ihr Lieben, diesen Brief gibt's tatsächlich. Erst kürzlich hat mich ein Freund darauf verwiesen und wir haben ihn sogar gemeinsam gelesen, weil diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, ist eine wahre Geschichte. Die ist wirklich so passiert und dieser Mönch, der da diesen Brief an seinen Friseur geschrieben hat, wie man beten soll, ist niemand anderes als Martin Luther. Er hat diesen Brief geschrieben an seinen Friseur Peter. Und was hat er wohl in diesem Brief reingeschrieben? Was für Tricks, was für Tipps gibt er diesem Friseur? Wie soll er beten? Wie sollen auch wir beten? Martin Luther erfindet das Rad nicht neu, sondern er verweist Peter auf ein Gebet, das in der Bibel steht, dass er mit diesem Gebet beten soll. Er verweist ihn auf ein Gebet, das Jesus seine Jünger gelehrt hat. Und so lese ich den heutigen Predigttext aus Matthäus 6, die Verse 9 bis 13. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jeder von uns kennt dieses Gebet, weil es zu den bekanntesten Gebeten der Welt gehört, weil es seit 2000 Jahren regelmäßig gebetet wird in unseren Gottesdiensten, in unseren Gemeinden. Und dieses Gebet verbindet unsere Kirchen und die eine Kirche über Raum und Zeit. Und als Gebet lädt uns das Vaterunser natürlich als erstes ein, dass wir beten. Aber das Vaterunser will nicht nur gebetet werden, sondern ich glaube, dass das Vaterunser auch verstanden werden will. Das Vaterunser will gebetet und verstanden werden. Weil das Vaterunser hilft uns nicht nur beim Beten, das Vaterunser schenkt uns auch tiefe Einblicke in das, was wir glauben. Das Vaterunser beschreibt unseren christlichen Glauben. Und deswegen hat ein alter Kirchenvater im 2. Jahrhundert nach Christus auch mal gesagt, dass das Vaterunser die Kurzfassung ist des ganzen Evangeliums. In der heutigen Predigt möchte ich mit euch mal einen genaueren Blick werfen auf diesen Inhalt vom Vaterunser. Ich wünsche mir, dass wir in dieser Predigt das Vaterunser neu kennenlernen, dass wir es neu verstehen lernen. Weil ich glaube, wenn wir das Vaterunser verstehen, dann können wir dieses Gebet auch für unser persönliches Gebetsleben fruchtbar machen. Weil das Vaterunser ist nicht einfach nur ein Mantra, das irgendwie so heruntergebetet werden will, sondern ich glaube, das Vaterunser ist erstmal auch ein Muster, für unser persönliches Beten, ein Muster dafür, wie wir beten sollen. Aber ich kann dieses Muster erst anwenden, wenn ich auch verstehe, wie das Vaterunser eigentlich aufgebaut ist und um was es eigentlich im Vaterunser geht. Das Vaterunser ist also kein Mantra, sondern ein Muster für unser persönliches Gebet. Was meine ich jetzt genau damit? Die älteste Version vom Vaterunser, die finden wir im Lukas-Evangelium. Und dort sagt Jesus seinen Jüngern, wenn ihr betet, dann macht das so. Lukas schreibt, Jesus sagt, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, gib uns unser Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Und führe uns nicht in Versuchung. Und ihr merkt, ich habe vorhin die Version aus dem Matthäus-Evangelium gelesen, aber jetzt die aus dem Lukas-Evangelium ist nochmal um einiges kürzer. Und wir sehen, bei Matthäus werden wie noch andere Dinge ergänzt. In Matthäus steht nicht nur Vater, diese Anrede, sondern im Matthäus-Evangelium lesen wir Vater unser im Himmel. Bei Lukas steht, dein Reich komme. Bei Matthäus wird noch ergänzt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Bei Lukas heißt's, führe uns nicht in Versuchung. Und dann kommt bei Matthäus noch dazu, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und in anderen Handschriften, die dann dazu kamen, im ersten Jahrhundert nach Christus, wurde dann auch noch ergänzt, dieser feierliche Lobpreis am Ende. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und was wir dadurch sehen ist, dass Jesus dieses Gebet wahrscheinlich öfter gebetet und seinen Jüngern beigebracht hat. Und er hat dieses Gebet nochmal freier gebraucht, als wie wir das vielleicht heute tun, wenn wir dieses Gebet einfach von vorne nach hinten mal schnell durchbeten. Und auch die ersten Christen haben noch Dinge hinzugefügt. Sie haben also so einen ganz freien Gebrauch gehabt mit diesem Gebet. Und dadurch wurde dieses Gebet nie alt, sondern es hat immer wieder eine neue Frische bekommen, weil immer mal wieder auch, ja, wie so ein bisschen improvisiert wurde mit diesem Gebet, weil es nicht als ein Mantra verstanden wurde zum Runterbeten. Ich glaube, wir können das Vaterunser sehr gut mit Jazzmusik vergleichen. Ich höre nicht so gern Jazzmusik, weil Jazzmusik ist irgendwie so ein bisschen verrückte Musik. Man checkt nicht genau, was da eigentlich passiert. Plötzlich kommt da so eine Trompete und spielt irgendwas Verrücktes, dann kommt Saxophon, dann plötzlich fängt der Pianist noch irgendwas an. Aber beim Jazz, dann kommt es manchmal so rüber, als würden jetzt alle einfach irgendwie improvisieren, aber im Jazz gibt es sogenannte Jazz-Standards. Es sind so bestimmte Tonleiter, bestimmte Akkordabfolgen, mit denen musiziert wird. Das heißt, die Improvisation ist schon auch frei, aber es gibt einen Rahmen, es gibt ein Geländer, mit dem improvisiert wird. Und ich glaube, dass das Vaterunser genau das ist, so ein Jazz-Standard. Es gibt uns einen Rahmen für unser Beten. Es hilft uns auch dabei, wie wir in unserem Alltag beten und dieses Gebet füllen mit unseren Improvisationen. Wenn es dann zum Beispiel heißt, unser tägliches Brot gib uns heute, dann lädt uns diese Bitte ein, dass wir sie jetzt füllen mit unseren Anliegen, mit unseren Sorgen, mit unseren Nöten. Aber nicht nur der Inhalt dieser Bitten kann gefüllt werden, sondern ich glaube auch, dass allein schon der Aufbau vom Vaterunser uns auch zeigt, wie wir beten können. Wenn wir das Vaterunser anschauen, dann merken wir, es beginnt mit dieser Anrede, Vaterunser im Himmel. Wir richten uns aus auf Gott. Und dann kommen diese drei Du-Bitten. Es geht erstmal um Gott. Es geht erstmal um sein Königreich. Diese drei Du-Bitten, dein Reich komme, dein Wille, oder geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Drei Bitten, die richten sich direkt an Gott. im Sinn von, dass er kommt, dass er sich ausbreitet. Und dann kommen diese vier Wir bitten. Und wir merken, dann nimmt das Vaterunser auch nochmal konkret uns in den Blick. Und so besteht das Vaterunser aus diesen sieben Bitten, eine göttliche Zahl, und endet mit diesem feierlichen Lobpreis am Ende. Und das Vaterunser, wie das aufgebaut ist, das erinnert eigentlich auch so ein bisschen an die 10 Gebote, wo sich die ersten 5 Gebote an Gott richten, an unsere Beziehung zu Gott, und die nächsten 5 Gebote an unsere Beziehung untereinander. Und so ist es auch beim Vaterunser. Das Vaterunser lädt uns also zum Beten ein. Aber nicht wie ein Mantra zum Runterbeten, sondern ich glaube, es ist ein Zusammenspiel zwischen Beten, aber auch verstehen, was wir da beten, damit wir dieses Gebet füllen, wie beim Jazz mit unseren Improvisationen. Ich würde also vorschlagen, dass wir doch jetzt damit beginnen, dieses Gebet mit unseren eigenen Worten zu füllen. Und ich habe mir gedacht, und deswegen finde ich auch, dass dieses Setting eigentlich recht gut passt, dass wir das etwas interaktiv machen. Ich werde jetzt jede einzelne Bitte, angefangen bei der Anrede, durchgehen. Und ich werde zu jedem etwas sagen. Ich werde das inhaltlich füllen, weil ich glaube, manchmal haben wir ein bisschen vergessen, was da eigentlich drin steckt. Und wenn ich da angefangen habe, zu Vater unser im Himmel, da geht's los, was zu sagen, dann möchte ich euch bitten, dass 1, 2 Leute einfach nur kurz ein Gebet sprechen und diese Anrede und diese Bitte und diesen Lobpreis am Ende füllen mit eigenen Worten. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden, aber ich denke, wir kommen da auch gut rein. Und das lade ich uns ein, dass wir jetzt so ein Learning by Doing machen und verstehen, das Vaterunser ist wirklich ein Muster, mit dem wir beten können. So beginnt dieses Gebet mit dieser Anrede an Gott: Vater unser im Himmel. Ich glaube, in dieser Anrede stecken 2 Dimensionen drin. Zunächst ist hier die Anrede Vater wichtig. Und ich glaube, hier kommt die Dimension der Liebe zum Ausdruck. Also Gott als dieser liebende Vater. Wir haben es hier im Lobpreis und in den Gebeten, die gesprochen worden sind, mehrmals gehört und gebetet, dass Gott die Liebe ist, dass er uns liebt. So wird also Gott als dieser liebende Vater angesprochen, wie es in Galater heißt. Wir können, weil der Geist Gottes in uns ist, zu Gott sagen: Vater, aber Vater. Und damit einhergeht ja: ich bin sein geliebtes Kind. Ich habe einen liebenden Vater und ich bin sein geliebtes Kind. Und damit einhergeht noch viel mehr, dass ich als Kind auch, dass mich da ein Erbe erwartet im Himmel. Und wir jetzt schon Anteil haben an diesem Erbe durch den Geist Gottes, den Gott in uns gelegt hat. Vater, diese Dimension der Liebe. Und dann heißt es: im Himmel. In Apostelgeschichte 17 heißt es so schön: es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was in ihr ist. Gott ist der Herr über Himmel und Erde. Er wohnt nicht in Tempeln, die von Menschenhand errichtet wurden. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von Menschen versorgt zu werden. Er ist es doch, der uns allen das Leben, den Atem und alles andere schenkt. Ich finde, in dem Wort Himmel kommt zum Ausdruck, Gott ist dieser mächtige Gott. Er ist es, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er ist es, der der allmächtige Herrscher ist. Und so kommt allein schon in dieser Anrede, da kommen 2 Dimensionen zusammen, die wir vielleicht manchmal nicht zusammenbekommen, aber die in Gott zusammenkommen. Diese Dimension dieser Liebe Gottes zu uns Menschen. Und dann die Dimension dieser Heiligkeit und Macht Gottes, die er hat. Ich möchte 1, 2 von euch bitten, ja, Gott anzureden mit Vater und seinem Himmel und diese Anrede mit eigenen Worten auch noch zu ergänzen. Lasst uns beten. geheiligt werde dein Name. So geht's dann los mit dieser ersten Bitte. Wenn ich heute Mittag durch Steinen laufe und mir vielleicht zufälligerweise ein gläubiger Jude über den Weg läuft und ich ihn fragen würde, sag mir doch mal, was ist der Sinn des Lebens? Dann würde dieser Jude mir antworten, Kiddush Hashem. Das ist der Sinn des Lebens, Kiddush Hashem. Und das heißt, die Heiligung des Namens. Das ist der Sinn des Lebens, Gottes Name zu heiligen. Was hat es damit auf sich, mit diesem Namen? Und was heißt überhaupt heiligen? In der Bibel ist der Name, und das werdet ihr vielleicht ja auch schon wissen, der Name ist mehr als einfach eine bloße Anredemöglichkeit, so wie wir es heute kennen. Der heißt halt eben Peter, der Friseur, von dem wir es vorhin hatten, damit wir wissen, das ist eben der Peter. Aber in der Bibel ist der Name noch viel enger verbunden mit der Identität der Person. Also der Name und die Identität der Person ist da eigentlich fast identisch oder ist sogar identisch. Wir denken nur an die Geschichte von Mose, der berufen wird an diesem brennenden Dornbusch und der fragt, wer bist du eigentlich? Und das sagt Gott seinen Namen. Er sagt Jahwe. Er sagt, ich bin. Ich bin, der ich bin. Und dieser Name sagt uns, wer Gott ist, was seine Identität ist. Er ist einfach. Er braucht kein Gegenüber eigentlich, weil er so umfassend und in ihm alle Fülle ist. Er ist einfach. Das heißt, der Name ist auch gleichzeitig die Identität. Und wenn es dann zum Beispiel auch in den 10 Geboten heißt, wir sollen den Namen nicht missbrauchen, den Namen, dann heißt es, wir sollen Gott nicht missbrauchen. Wir sollen Gott selbst nicht missbrauchen als irgendwie einen bloßen Wunschautomaten oder als jemanden, der ja, uns alles gibt, was wir wollen. Der Name ist also nicht irgendwie was außerhalb von Gott, sondern wenn wir darum beten, dein Name werde geheiligt, dann heißt es Gott selbst, du Gott sollst geheiligt werden. Und was heißt jetzt dieses Heiligen? Was bedeutet es, Gott zu heiligen? Ich glaube, hier kann viel drin stecken, aber ich möchte 2 Dinge nennen. Ich glaube, das Erste, was es heißt, diese Bitte, dein Name werde geheiligt, es ist die Bitte darum, dass sich der Glaube an Gott in dieser Welt ausbreitet. Man kann Gottes Heiligkeit wie so eine Sonne verstehen und von dieser Sonne gehen ja Strahlen weg. Und das wird in der Bibel gewissermaßen als die Herrlichkeit Gottes beschrieben. Geheiligt werde dein Name bedeutet also, dass sich diese Herrlichkeit Gottes ausbreitet in dieser Welt, dass Menschen zu erkennen bekommen, dass es einen Gott gibt. Das erste Mal, wo in der Bibel dieses Wort Herrlichkeit auftaucht, ist bei Mose in Ägypten, wo Gott zu ihm sagt, ich werde dem Pharao meine Herrlichkeit kundtun. Meine Heiligkeit wird sich zeigen. Und ich glaube, das Zweite, was drin steckt, geheiligt werde dein Name, es ist auch die Bitte darum, dass wir als Christen, so nennen wir uns ja, oder? Und ihr merkt, da steckt ja auch der Name drin, Christus. Es ist auch die Bitte darum, dass wir als Christen diesem Gott keine Unehre machen. Dass Gott uns davor bewahrt, dass wir seinen Namen und ihn selbst damit missbrauchen. Und lasst uns auch jetzt wieder kurz, ich bitte euch, 1, 2 laut zu beten. Die Bitte darum, dass Gottes Herrlichkeit sichtbar wird in dieser Welt und dass auch wir, ja, seinem Namen keine Unehre machen. Heißt eigentlich immer, die Königsherrschaft der Himmel komme. Weil Matthäus den Gottesnamen fast nie verwendet, weil dieser Name so heilig ist, weil der Name ja Gott selbst ist. Deswegen heißt hier, die Königsherrschaft der Himmel komme, also die Königsherrschaft Gottes komme. Dein Reich komme, das ist die Bitte darum, dass Gottes Königsherrschaft sich ausbreitet. Aber es ist auch ganz für mich persönlich die Bitte darum, dass Gott König wird in meinem Leben. Und ich stelle mir das immer so vor, wie wenn morgens der Wecker klingelt und mein erster Gedanke soll dann sein, Gott ist König. Was macht das? Und ich gehe zum Frühstückstisch, Gott ist König. Und ich gehe ins Bad und mache mich ready, putze die Zähne, Gott ist König. Er ist König und er will König sein in allen Bereichen. Unseres, in allen Bereichen von deinem Leben, da will Gott König sein. Es ist also die Bitte darum, dass wir Gott sagen, ja, du sollst das Kommando in meinem Leben haben. Du bist es, der regiert, der herrscht. Und in der Bitte steckt wie eine gegenwärtige Dimension drin und eine zukünftige. Die gegenwärtige Dimension, dass Gottes Reich sich auch jetzt schon hier auf dieser Erde verwirklicht und anfängt sich zu verwirklichen. Wir lesen im Römerbrief davon, was ist Gottes Reich? Es ist Gottes Friede, es ist Gottes Freude, es ist die Gerechtigkeit Gottes, die sich in dieser Welt ausbreiten soll. Darum bitten wir Gott und wir bitten ihn auch darum, und das ist die zukünftige Dimension, dass er wiederkommt. Dass er sichtbar wiederkommt und sich alle Knie beugen werden und alle Zungen bekennen. Jesus ist Herr, Jesus ist König. Lasst uns dafür jetzt auch wieder beten. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich diese Bitte bete, obwohl es ja in den anderen Bitten davor auch immer schon heißt, dein Name und dein Reich, fällt mir hier vor allem eben dieses Wort dein auf. Dein Wille. Nicht mein Wille. Nicht unser Wille soll geschehen, sondern Gottes Wille soll geschehen. In dieser Bitte, da kreuzige ich eigentlich meinen eigenen Willen. Gottes Wille soll geschehen. Ich finde es schön, in einem alten Erweckungslied, da heißt es, nimm her meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Und ich finde es so wunderschön. Nimm her meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Gottes Wille soll geschehen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Bitte immer wieder in Verbindung sehen mit der Anrede, die wir vorhin gebetet haben. Vater, manchmal passieren Dinge, manchmal geschieht auch Gottes Wille und wir verstehen es nicht. Warum das passiert. Und da immer wieder diese Rückbindung zu sehen. Ja, wenn mein Papa was tut oder Dinge vielleicht nicht so geschehen lässt, wie ich es gern hätte, dann geschieht sein Wille und er meint es immer noch gut mit mir. Auch wenn ich es vielleicht nicht verstehe, ich darf darauf vertrauen, dass Gottes Wille, dass sein Plan für mein Leben das letzte Wort hat. Und deshalb kann ich getrost beten zu diesem Vater. Nimm, Vater, meinen Willen du, dass er still in deinem Ruh. Lass uns auch hierfür beten. Dein Wille soll geschehen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir merken, unser tägliches Brot gib uns heute. Jetzt wechselt das Vater unser die Blickrichtung, wie ich es vorhin gesagt habe. Jetzt geht es um unser Brot, um unsere Nöte, um unsere Probleme, um unsere Sorgen, um all das, was uns beschäftigt, was uns vielleicht auch schlaflose Nächte bereitet. Und davon haben wir wahrscheinlich wirklich genug von diesen Dingen. Und es ist ja auffällig, dass es hier heißt, nicht mein tägliches Brot, sondern unser tägliches Brot. Und ich stelle mir das wirklich vor, ein Brot hat doch oft so, wenn ich selber backe, so eine Kerbe mache ich da in die Mitte rein, damit ich es durchbreche.